Was stand so im Mittelpunkt am letzten Sonntag, dass wir uns entschlossen haben, das Abendmahl um einen Sonntag zu verschieben, damit das Ganze im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen konnte? Nun haben wir heute das Abendmahl. Das hat mich ins Nachdenken gebracht. Haben wir den Karfreitag nicht hinter uns gelassen? War das nicht der Tag mit der entsetzlichen Leere und der furchtbaren Enttäuschung, dass alles zu Ende schien? Und auf einmal ist eine lebendige Hoffnung entstanden, weil Jesus von den Toten auferstanden ist? Warum also die ständige Erinnerung an das Kreuz? Warum heute direkt am nächsten Sonntag das Abendmahl? Warum feiern wir, habe ich mich manchmal gefragt, nicht ein Fest Jesu seiner Auferstehung, in dem wir eine Kerze anzünden oder etwas Ähnliches tun? Warum hat Jesus ein Gedächtnis gestiftet, ein Erinnerungszeichen gesetzt an sein Leiden und Sterben, wenn er doch wieder auferstanden ist? Ich möchte darüber nachdenken mit euch und versuchen, einiges aufzuzeigen, warum und wie das zusammengehört. In Lukas 24 lesen wir im letzten Kapitel dieses Evangelienbuches, ab Vers 36, folgende Verse. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße, nämlich als von den Nägelmalen gezeichnet. Der Auferstandene trägt also die Nägelmale des Kreuzes weiter, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Die Wundmale, seine Hände, seine Füße, seine Seite sind sozusagen sein Erkennungsmerkmal. Daran sollten sich die Jünger überzeugen, dass er es ist. Und er zeigte dem Thomas dann in seinem Zweifel gerade seine Wunden. Er durfte seine Finger hineinlegen, um zu erkennen, ja, Jesus ist es wirklich. Und dann lesen wir später, ab Vers 50 dann: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während als er sie segnete, schied er von ihnen und er fuhr auf gen Himmel. Es sind also seine durchbohrten Hände, mit denen Jesus seine Jünger damals gesegnet hat und ein bleibendes Bild für ihren inneren Auge in ihrem Herzen hinterlassen hat. Und das ist übrigens auch unverändert geblieben, als er zur Rechten Gottes erhöht worden ist. Das sagt die Bibel in einer berührenden Anbetungsszene im Himmel. In Offenbarung 5 lesen wir dort eine himmlische Szene, in deren Mittelpunkt ein geschlachtetes Lamm steht, oder ein Lamm wie geschlachtet, mit den Zeichen seiner Schlachtung. Da lesen wir: Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Da sehen wir also das Lamm Gottes, Jesus darin abgebildet, in den Zeichen seines Leidens und Sterbens, mitten in einer Anbetungsszene. Und die um ihn herum stehen, sie sehen das und sie preisen den, der gekreuzigt wurde, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn das aber so ist, dann sollten wir uns damit beschäftigen und es immer wieder auf uns wirken lassen. Und seht, darum feiern wir immer wieder das Abendmahl, die Zeichen von Brot und Kelch, als die Zeichen deines Leidens und Sterbens werden uns immer wieder neu gezeigt und sie sollen ihre Wirkung auf uns erzielen und die Verbindung zum Auferstandenen erklären und bewirken. Wir gedenken keines Toten. Wir feiern einen Lebendigen, aber unter den Zeichen deines Leidens und Sterbens am Kreuz. Der Weg Gottes, der Weg des Sohnes Gottes, ging nämlich durch Sterben zum Leben, ging durch Leiden zur Herrlichkeit. Das dürfen wir niemals ausblenden, sondern in unserem Herzen bewahren. Paulus hat einmal den Galatern gesagt, er hätte ihnen Christus vor Augen gemalt, als Gekreuzigten. Ein Gemälde von ihren Augen gezeichnet, was das heißt, dass er am Kreuz dort gestorben ist, was er bewirkt hat für unsere Schuld, die Erlösung, die er verbracht hat. Das sollte ihnen vor Augen sein. Sie sollen aber über dem Auferstandenen, den Gekreuzigten, nicht vergessen, weil sie beide nicht voneinander zu trennen sind. Warum ist das so wichtig? Nun einmal, ich will nur einige Dinge herausgreifen, dazu ließe sich sehr viel mehr noch sagen. Jesus hat nicht mit äußerer Gewalt die Welt und den Bösen besiegt. Er hat das Böse der Welt vielmehr an sich selbst erduldet und geduldet. Und darin bestand sein Sieg, weil es der Gehorsam Gott gegenüber war, weil es der Sieg der Liebe war zu uns, die dieses Opfer nötig hat werden lassen. Was sind die Wundmale seines Leidens und seines Sterbens anderes als Zeichen dieser einzigartigen Liebe? Er hat nicht nach seiner Auferstehung gerufen, es ist verbracht, sondern am Kreuz, als der Weg des Leidens zu Ende war. Der Gekreuzigte hat den Teufel besiegt, nicht erst auferstanden. Er ist auferstanden und damit ist dieser Sieg in Kraft gesetzt worden. Jawohl, dass wir ihn erfahren können, aber der Sieg liegt im Kreuz. Welch ein Grund, dass wir die Zeichen deines Leidens und Sterbens immer wieder bedenken, uns vor Augen führen. Darum erleben wir mit den Zeichen seines Leidens und Sterbens gleich so tiefe Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, weil das der Weg zur Gemeinschaft mit ihm ist. Ein zweites, dies ist zugleich ein Skandal für die Welt. Wie kann ein Gekreuzigter der Heilsbringer Gottes für die Welt sein? Welch eine Zumutung! Soll das die gute Nachricht Gottes für die Welt sein? Daran muss die Welt sich ärgern. Wird auch in den Gekreuzigten dem natürlichen Menschen in seiner Herrschsucht, in seiner Eigensucht, der Spiegel der göttlichen Wahrheit vorgehalten, wenn er dem Gekreuzigten konfrontiert wird? Darum sind die Wundmale Jesu zugleich sein Stigma. Ein Stigma ist ein Kennzeichen oder Merkmal, das so negativ empfunden wird, dass wir uns von dem abwenden, der es trägt. Stigmatisiert sind manche Außenseiter der Gesellschaft durch ihren Alkoholismus, dass sie betteln, dass sie Obdachlose sind. Ein Stigma, weshalb sich Menschen von ihnen abwenden. Genau das taten viele Menschen, als Jesus am Kreuz hing. Da haben sich auch viele von ihm abgewandt, weil das Stigma eines Verbrechers zu sein schien, eines Verurteilten, haben sich abgewandt davon, dass das der Weg Gottes sein soll. Darum sagt Paulus einmal, das Wort vom Kreuz, das Evangelium von der Liebe Gottes ist Dummheit für die, die verloren gehen. Sie kapieren es nicht, weder hier noch hier. Uns aber, und jetzt kommt es, ist es eine Gotteskraft. Genau das, was in der Welt so viel Widerstand, so viel Ablehnung hervorruft, ist für uns Quelle unserer Kraft. Weil wir wissen, dort hat er für uns gelitten. Das hat er für uns getan. Das ist die Kraft eines neuen Lebens, die hier angelegt wurde und die aufgesprost ist am Ostersonntag, am Auferstehungstag. Darum gilt drittens, das Kreuz, das die Nachfolge des Auferstandenen, nur Kreuzes Nachfolge sein kann oder gar keine ist. Ein Stigma führt auch dazu, dass eine Gruppe, die damit in Verbindung gebracht wird, ausgegrenzt wird. So wird die Stigmatisierung der wahren Jünger Jesu in dieser Welt immer stärker. Darum gab und gibt es immer wieder blutige Christenverfolgungen bis hinein in unsere Tage. Paulus hat einmal einen interessanten Satz geschrieben. Er hat geschrieben, macht mir in Folge keine Mühe mehr, sondern ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Wunden sind das, die er sich im Dienst für Jesus zugezogen hat. Wir können es klar erkennen, wenn wir heute die Gemeinde weltweit betrachten. Die Gemeinde ist der Leib Jesu auf der Erde. Und dieser Leib Jesu auf der Erde trägt heute immer deutlicher die Wund- und Leidensmale Jesu Christi. Sie ist eine leidende, eine geschlagene, eine verfolgte Gemeinde. Der Leib Christi trägt die Male Jesu selbst heute an sich. Sie gilt auch für uns durch Leiden zur Herrlichkeit. Jesus ist in seinem Leben und Sterben dem nicht ausgewichen, diesen Weg für uns zu gehen. Jesus hat diesen Weg nicht vermieden, ihn nicht verkürzt, um so unversehrt zum Vater zurückzukehren. Er ließ es zu, so zerschlagen zu werden, getötet zu werden, gefoltert zu werden, diesen furchtbaren Tod zu erleiden. Und nun sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge des Herrn Jesus Christus, das auferstanden ist, Kreuzesnachfolge. Bist du bereit, dich ganz klar zu Jesus zu bekennen, wo sich die Gelegenheit dazu bietet und dabei zu riskieren, verlacht zu werden? Was ist da schon? Angesichts dessen, was andere erleiden müssen. Was ist da schon? Bist du bereit, deshalb schief angesehen zu werden, gemieden zu werden, weil du dich zu Jesus bekennst, dem Gekreuzigten, Auferstandenen? Das ist die entscheidende Frage. Immer mehr. Vor dem Gemeindehaus haben wir ein Kreuz aufgerichtet. Entweder sind wir tatsächlich eine Kreuzkirche oder wir sind keine Kirche. Entweder ist das nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern sind wir das selbst, eine Gemeinde unter dem Kreuz, die bereit ist, den Kreuzweg Jesu zu gehen. Verzicht, um seinen Willen zu leisten. Sich nicht selber durchzusetzen. Sich zu ihm zu bekennen, zu einem Schwachen am Kreuz, der durch die Kraft Gottes wieder lebendig geworden ist. Möge das Abendmahl uns ermutigen, uns ihm neu hinzugeben. Der gekreuzigte Herr ist gegenwärtig als der Auferstandene und begegnet uns in den Zeichen vom Brot und Kelch auch heute Morgen. Lasst uns das beherzigen. Ich finde, es liegt auch eine Ermutigung darin. Der auferstandene, erhöhte Herr bleibt erdverbunden und ist den zerbrochenen und niedergeschlagenen hier ganz nah. So heißt es im Psalm 34, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wie gut, dass wir die Zeichen beim Brot und Kelch haben zum Abendmahl, zur Feier unseres Herrn, weil er uns in unseren Tiefen nahe ist, weil er den Zerbruch heilen will, den wir erleiden. Aber wir damit nicht uns verstecken brauchen, sondern dass wir hier am richtigen Ort sind dafür, dass er uns heilt. Lass uns doch dieses Geheimnis des gekreuzigten, Auferstandenen tief ins Herz geht und wir daraus Kraft und Mut und Trost schöpfen für unseren Alltag. Amen. Wenn wir gleich das Mahl miteinander feiern, dann hat es, wie gesagt, auch damit zu tun, dass wir die Vergebung unserer Schuld Jesus zu verdanken haben. Ich lade uns ein, einige Augenblicke der Stille zu haben, uns Brot und Kelch auf uns einwirken zu lassen und uns zu prüfen, ist etwas zwischen dem Herrn und mir, ist etwas, was hindert, dann nehmt die Vergebung in Anspruch und lasst euch dann ein auf das Mahl. Mir ist so aufgegangen, das Mahl zu nehmen ist nicht nur ein Angebot, es ist auch ein Gebot. Jesus hat gesagt, trinkt alle daraus. Es ist auch ein Gebot neben einem Angebot. Und darum prüfe dich und dann reinige das, was zwischen dir und dem Herrn steht und dann nimm teil. Es ist Jesu Gebot und Angebot an jeden Einzelnen von uns. Lass uns einige Augenblicke der Stille das in einer Zwiesprache mit ihm jetzt halten. Danke, Herr, dass wir Zugang haben zu deiner Vergebung, zum neuen Leben, zu einer wunderbaren Hoffnung. Danke, dass du uns einlädst und uns aufforderst, jetzt Gemeinschaft mit dir zu haben, weil du sie mit uns haben willst. Danke für dieses Geschenk, für diese Gnade. Amen.